Deutschlandfunk, Europa heute.
Bis Ende der Woche möchte sich die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen entschieden haben. Soll die Ukraine EU-Beitrittskandidatin werden oder nicht? Für diese Entscheidungsfindung war sie am Wochenende extra nach Kiew gereist. Die Ukraine erhofft sich besonders in der momentanen Kriegsrealität einiges davon, durch einen möglichen Status als Beitrittskandidat näher an die EU heranrücken zu dürfen. Sie verspricht sich neben wirtschaftlichen Vorteilen für die Zukunft natürlich bessere Aussichten für einen Friedensschluss. Doch sind die Erwartungen nicht vielleicht zu hoch? Unter anderem darüber spreche ich nun mit Professor Dr. Gwendolyn Sasse. Sie ist wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Guten Morgen, Frau Sasse.
Guten Morgen.
Was konkret bringt es der Ukraine, EU-Beitrittskandidatin zu werden?
Ja, zum einen sendet es ein wichtiges politisches Signal in der jetzigen Zeit im Krieg. Es ist ein wirklich deutliches Zeichen der Unterstützung für die Ukraine, für die Souveränität der Ukraine und für die Entscheidung der Ukraine, ein demokratisches und westlich orientiertes Land zu sein. Darüber hinaus verbindet sich in der Zukunft mit diesem Kandidatenstatus und einer möglichen EU-Mitgliedschaft auf jeden Fall auch ein Vorteil für die ukrainische Wirtschaft, aber auch insbesondere größere Sicherheit. Die Hoffnung ist, sich über die EU-Mitgliedschaft mehr Sicherheit auch gegenüber Russland zu sichern.
Und wie schnell könnte die Ukraine der EU dann beitreten?
Das ist heute völlig offen. Das wird garantiert ein langer Prozess sein. Momentan geht es also wirklich um den allerersten Schritt, dass die EU, und das muss sie mit Einstimmigkeit tun, das heißt, das ist noch gar nicht gesichert, dass das nächste Woche erfolgen wird, sich dazu zu entscheiden, den Kandidatenstatus an die Ukraine, vielleicht auch an die Republik Moldau und Georgien gleichzeitig zu geben. Und danach wäre nochmal wieder ein Votum nötig, um die Verhandlungen aufnehmen zu können, vermutlich dann erst nach dem Krieg. Aber dieser erste Schritt, der darf überhaupt nicht unterschätzt werden. Das ist ein wirklich sehr wichtiges politisches Signal heute. Und ich würde wirklich sagen, dass es eine historische Entscheidung der EU ist, die jetzt ansteht, die eigentlich mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl in den 50ern, also den Anfängen der EU, und der historischen Entscheidung nach 89, sich nach Osten zu erweitern, zu vergleichen ist.
Viele EU-Länder und Stimmen aus der Politik und Gesellschaft sprechen sich inzwischen ja für einen EU-Beitritt der Ukraine aus. Vor Kriegsbeginn aber sah die Stimmungslage eher gegenteilig aus, denn ja, in der Ukraine grassiert die Korruption und von Rechtsstaatlichkeit konnte auch nicht wirklich die Rede sein. Warum soll die Ukraine nun mitten im Krieg denn ein geeigneter Beitrittskandidat für die EU sein?
Zum einen hatte sich die Ukraine über ein Assoziierungsabkommen und ein tiefes, umfassendes Freihandelsabkommen schon stark an die EU angenähert und sie hat auch schon viele Teile des Regelwerks der EU, des Acquis, in diesen Bereichen übernommen. Ja, es gibt und gab Probleme mit Rechtsstaatlichkeit und insbesondere der Korruptionsbekämpfung, aber das ist auch kein Sonderfall in den frühen Stadien der Annäherung an die EU. Und ohne Korruption kleinreden zu wollen und Probleme der Rechtsstaatlichkeit, die es ja im Übrigen auch innerhalb der EU gibt, wenn wir nach Ungarn oder nach Polen schauen, dann muss man doch davon ausgehen, dass jetzt die politische und wirtschaftliche Lage in der Ukraine auch durch den Krieg völlig verändert wird. Und auch die Rolle der Oligarchen, die immer wieder die Korruptionsbekämpfung verhindert haben, wird eine andere sein nach dem Krieg. Wir wissen es noch nicht genau, aber dieses Reformmomentum, was von dem Signal ausgehen könnte, jetzt Beitrittskandidat zu sein, könnte den Wiederaufbau der Ukraine ganz anders gestalten. Und deshalb sind also die Annahmen, wie es um die Korruption steht in der Ukraine, heute einfach nicht mehr gültig. Also das heißt, es muss eine Entscheidung getroffen werden, eigentlich in etwas Ungewisses hinein, aber doch mit einer gut begründeten Annahme, dass ein Reformmomentum entstehen wird und schon da ist, was es so auch vor dem Krieg nicht gegeben hat.
Es mehren sich die Spekulationen, dass Bundeskanzler Scholz, der französische Präsident Macron und der italienische Premierminister Draghi vielleicht schon morgen in die Ukraine reisen werden. Dürfte Ihre Hauptbotschaft sein, dass Sie den Beitrittskandidatenstatus unterstützen?
Das ist zu hoffen. Von den dreien hat sich Draghi am deutlichsten bisher zum Kandidatenstatus geäußert. Macron hatte noch vor einigen Wochen vor einer neuen europäischen Gemeinschaft gesprochen. Das wäre eher problematisch. Das kreiert einen neuen Warteraum für die Ukraine und eine vage Perspektive. Und auch aus Berlin waren die Zeichen bis in den auf die letzten Tage auch noch nicht eindeutig genug. Aber die Stimmen mehren sich und die Hoffnung ist, dass dann eine klare Botschaft von den dreien in Kiew, wenn sie dann alle gemeinsam fahren, ausgehen könnte. Die Sorge gibt es natürlich auch, dass es auch die drei Länder sind, die immer wieder auf Verhandlungen und auf einen Frieden drängen. Also es geht vermutlich um eine komplexe Gemengelage bei den Gesprächen.
Und noch einmal zusammenfassend und mit der Bitte um eine kurze Antwort zum Schluss, sind die Erwartungen auf allen Seiten an einen EU-Beitritt der Ukraine nicht zu hoch?
Nein, sie sind nicht zu hoch. Sie sind hoch, sie müssen hoch sein, aber jetzt geht es wirklich um den Kandidatenstatus und der müsste realistisch sein.
Das waren Einschätzungen und Informationen von der wissenschaftlichen Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien, Gwendolin Sasse. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.